Zurück zu der Frage des Berichterstatters. Herr Sokrates sagt also, wir haben Berichte aus der Vergangenheit, wir erzeugen Berichte an die Zukunft, und zwar in der Gegenwart. Und dieses in der Gegenwart sein heißt, dass wir Zugang zu unserem Wesen haben, dass wir in unser Wesen und in unsere Kultur hineinfragen und dabei eben Verfahrensweisen entwickeln, in denen wir die Inhalte der Vergangenheit aufnehmen, das ist das eine, in denen wir uns als Erben würdig erweisen, das ist das andere, und in denen wir in der Sorge um unseren seelischen Zustand diese Inhalte nach vorne in die Vorsorge hinein entwickeln. Die Vorsorge übrigens können Sie auch nicht sehen. Wie Sie Gesetze nicht sehen können, die laufen nicht über die Straße, wie Sie irgendwelche Strukturen nicht sehen können, nach denen Sie leben, die Vorsorge können Sie auch nicht sehen, die ist in Ihnen als eine Befürchtung einerseits, als eine Hoffnung andererseits und als eine Öffnung drittens. Wir sind Nachfolger von Vorfahren, die wir verstehen und die wir nicht verstehen, aber zu diesem Verstehen und Nichtverstehen gibt es eine ganz witzige Aussage, übrigens auch von Schleiermacher, der sagt, das Verstehen wie das Missverstehen muss auf den Punkt gewollt werden. In dem Augenblick, in dem ich etwas verstehe oder in dem ich es nicht verstehe, taucht mein Wille, mein Willen zum Wissen auf und mein Wissen zum Willen, etwas zu verstehen, was ich nicht verstehe. Und dann haben Sie selbstverständlich an der Stelle auch unheimlich viele Missverständnisse, Vorurteile. Und Missverständnisse und Vorurteile sind normal. Also wir müssen uns selber verstehen, wenn wir die Berichte von anderen verstehen wollen. Das ist ein doppeltes Verstehen. Ich muss versuchen zu verstehen, was ich verstehen kann, um zu verstehen, wie man den anderen verstehen kann. Und dann die Brücke herstellen, und diese Brücke, die wir herstellen, ist eine geistige Brücke. Das ist die geistige Brücke, dass wir jetzt in dem sokratischen Ausdruck geistige Kinder mit uns selbst zur Welt bringen und in uns selbst. Und dass wir mit diesen geistigen Kindern so umgehen, dass wir sie lieben. Na, das ist der wichtigste Gedanke des Sokrates, dass er sagt, die geistigen Kinder, die wir in uns erzeugen, sind begehrend, weil sie sich entwickeln wollen, aber sie sind nicht entwickelt, wie Kinder nicht entwickelt sind, weil sie lernen müssen. Würden sie schon alles wissen, bräuchten sie nichts mehr lernen, sie bräuchten nichts mehr dazulernen und sie wären in keiner Entwicklung. Das heißt, wir müssen Vater und Mutter unserer geistigen Kinder werden, und wenn wir diese geistigen Kinder zur Welt gebracht haben in uns, müssen wir wissen, dass es positive und negative Schöpfungen gibt. Das ist die Stelle, die immer wieder sehr schön von Goethe formuliert worden ist, mit dem Satz, zwei Seelen habe ich, ach, in meiner Brust. In dieser Zeit konnte der Goethe natürlich auch nicht sagen, dass die eine Seele göttlich ist und die andere eben der Teufel. Ja, das hat er dann mit dem Mephistopheles gesagt, und das Göttliche hat er mit dem Faust gesagt. Der Faust ist der Erfinder von Wissen. Und diese Erfindung von Wissen ist eine grundlegende oder ist der grundlegende Durchbruch des Sokrates gewesen. Die Erfindung von Wissen ist aber immer mit der Erfindung von Unwissen in einem inneren Verhältnis. Wir wissen nicht, was dieses Wissen auf die Zukunft hin bedeutet, welche Tür wir dabei eben öffnen. Und an der Stelle möchte ich Ihnen ein Gedicht vorlesen, und zwar über Sophokles. Es gibt ja diese Stelle in der Antigone im ersten Standlied, und dieses erste Standlied geht über die Ungeheuerlichkeit oder Unheimlichkeit oder über die Gewalttätigkeit, über den Deinos, die Gefährlichkeit, heißt es, des Menschen. Und dieses erste Gedicht in einer Reihe von drei Gedichten, die ich da geschrieben habe, um verständlich zu machen, worum es dem Sophokles dabei geht, wenn der Mensch mit sich selbst in ein inneres Verhältnis kommt. Immer dann, wenn wir die Tür zu unseren Gefühlen und dann zu dem Denken aufmachen, dann treffen wir auf Gefühle, die uns in unserem Denken entgegenkommen, weil wir Gefühle bedenken, und dann sind wir in der Konfrontation mit diesen Gefühlen auch in einer Gefühlswelt, die schwierig ist, die uns anspricht, die uns existenziell anspricht und die uns in eine innere Fremde stellt. Das ist das, was der eigentlich sagen will über die Ungeheuerlichkeit des Menschen, der Sophokles in der Antigone, weil die Ungeheuerlichkeit des Menschen eine Unheimlichkeit öffnet, weil er ist ihn aus dem Heim, das er selber ist, aus der Innenwelt heraustransportiert, ständig und in die Konfrontation mit Äußerem setzt, das sich aber in ihm ereignet. Immer dann, wenn wir einem anderen Menschen begegnen, begegnen wir ihm nicht im Äußeren, den kann man anfassen, da kann man mit dem sprechen, den kann man anschauen. Aber die Begegnung ist die in unserem Geist und in unserer Seele. Und diesen großartigen Gedanken hat eben tatsächlich als erster so schön auch der Sophokles ausgedrückt. Und ich möchte Ihnen jetzt das erste Gedicht vortragen. Sophokles, ungeheure Götter. Ungeheuer sind wir uns selbst und den anderen Wesen, den vielen anderen, von denen wir uns längst getrennt haben, verabschiedet und verstoßen haben. Wir legen ihnen das Joch auf den Nacken, pflügen das Meer, die Erde, den Himmel und bemerken erst jetzt, das kunstvolle Joch drückt mehr als die Erde uns in unserer Welt mit der Last des Blickens auf eine maßlose Kunst, auf die Kunst ohne Maß, weit über die Zeit unserer Welt hinaus. Das heißt, diese Ungeheuerlichkeit der Götter oder des Menschen hat etwas zu tun mit seiner Unheimlichkeit. Was der Sophokles sieht, ist, dass wir in eine Welt hineingehen, die nicht nur ungeheuer ist, sondern die uns unheimlich ist, weil sie das Heim, in dem wir aufgewachsen sind, zerstört. Was das Heim zerstört, ist eben tatsächlich die neue Welt, die wir erzeugen in uns selbst, ohne dass wir aus dieser Erzeugung uns verabschieden könnten. Das ist dem Menschen nicht möglich. Er ist also in die Unheimlichkeit des Äußeren gestellt, die sich aber in seinem Inneren ereignet. Diese Dialektik muss man also verstehen. Was heißt also diese Unheimlichkeit nun angewendet auf das menschliche Wesen selbst? Wenn wir die verschiedenen Strukturen anschauen, über die ich vorher schon gesprochen habe, dann sehen wir, dass wir dabei immer wieder auf ein Phänomen stoßen, auf eine Struktur stoßen, die schon da ist, bevor wir da sind, gleichzeitig aber eine Struktur ist, die nur da ist, weil wir sie empfinden und denken. Das muss man sich bei diesen Existenzialen eben immer wieder klar machen. Wenn wir als Menschen leben, sind wir die Erben einer Quellstruktur. In dieser Quellstruktur steckt das Thema drinnen, dass wir den Naturraum erben, in den wir gesetzt sind, und gleichzeitig die Welt erben, die Menschen auf die Natur hin entwickelt haben und wodurch sie aus der Natur ausgetreten sind. Das ist das erste Existenzial, diese Quellstruktur. Dinge und Denken sind in dieser Differenz unsere Erbschaft. Das zweite Quellexistenzial ist die Quellpraxis. Das heißt, wir sind als Menschen zum Ja- und Nein-Sagen verurteilt. Das habe ich Ihnen in einer vorherigen Veranstaltung mit den Sun demonstriert, die also wie die Wasser suchen und wie sie dann also Affen dazu benutzen, Wasserstellen zu finden. Und sie können als Menschen Ja und Nein sagen, weil sie vor- und zurückgehen können. Das heißt, sie können einen Gedanken entwickeln mit ihren Sinnen, ihrer Sinnlichkeit und diesen Gedanken übertragen auf Übersinnliches. Jetzt beginnt das Übersinnliche. Was ist das Übersinnliche? Dass wir über die Zeit und über Räume hinaus denken können. Dass wir also sagen können, hinter diesem Berg müsste ein Fluss sein, wenn der in diese Richtung fließt. Und ich sehe ihn nicht mehr, aber ich kann denken, dass es dort hinten eben weitergeht. Dieses Ja und Nein sagen ist etwas, was der Mensch in seiner Technik und in seiner Kultur und zuerst eben in den Riten entwickelt. Alte Mythologien und Riten, die Differenz von Sinnlichkeit, Gefühl und Denken. Und da taucht das Übersinnliche auf, das Transzendente. Und dieses Transzendente ist das dritte Existenzial, der Quellcode, das heißt die Praxis von Mann, Frau, Kind und Verantwortung, was wir schon diskutiert haben. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir uns in unserer Kulturgeschichte über dieses Phänomen des Kindererzeugens und in der Kultur weitergeben von Verantwortung verständigt haben, in dem Augenblick taucht das erste, also ich nannte das damals das erste Quell-Transzendenz-Thema auf, was Hegel entwickelt hat, nämlich, dass wir Verantwortung haben und dass diese Verantwortung eine genetische Transformation zustande bringt. In der Verantwortung für die Kinder taucht hinter unserem Rücken die transzendente Veränderung des Menschen auf. Er wird von Mann und Frau über das Kind zu Vater und Mutter. Dieser fundamentale Einschnitt in der Kulturerkenntnis bei den Alten, der ist uralt, der geht natürlich auf die Vormoderne schon zurück, wo die Vorkulturen, auch die Aboriginals und so weiter, dann Inzestregeln aufgestellt haben, denen ganz klar gezeigt wurde, wie die Verantwortung sowohl für die Gesundheit, gegen die Inzucht, gegen die Folgen der Inzucht, gegen die Dekadenz des Leibes, wenn man so sagen will, eine wesentliche Rolle spielt. Und das ist das vierte Existenzial. Wir sind Quellschöpfung von Verantwortung gesetzt, aber diese Quellschöpfung von Verantwortung ist gleichzeitig die Erfindung von Gebot und Verbot. Es ist mit dem Ödipus-Problem das zentrale Gebot aufgestellt worden und das Verbot aufgestellt worden, nicht mit Vater und Mutter Kinder zu zeugen. Dieses ist eigentlich das Zentralthema der Ödipus-Geschichte und gleichzeitig die Grundidee, dass die Existenz in der Zeit vorausgeht, dass wir in der Zeit nicht zurückgehen können, also mit Vater und Mutter Kinder zeugen, das darf der Sohn und die Tochter nicht. Der Wunsch zurückzugehen in die Vergangenheit ist auch in dieser Hinsicht verlegt. Das ist das Verbot und gleichzeitig das Gebot, sich, jetzt ist das sehr schön, mit dem Fremden einzulassen. Also die alten Kulturen auch schon in der Zeit, natürlich vor der ersten Moderne, vor der Stadtentwicklung, denen war klar, dass es unmöglich ist, zurückzugehen in der Zeit. Am Paradieseingang steht der Engel mit dem Flammenschwert und sagt, die Zeit die in der Vergangenheit war, ist vergangen, aber sie trägt uns in die Zukunft und diese Zukunft ist uns unklar. Wir haben es leider Gottes an dieser Stelle mit einem völligen Missverständnis dieses Zeitproblems zu tun. Das Missverständnis beruht darauf, dass wir die Zeit als Endlichkeit und Ewigkeit verstehen. Aber das ist an dieser Stelle nicht das Thema der Zeit. Das Thema der Zeit ist an dieser Stelle, wir können in die Vergangenheit nicht zurückgehen und Ewigkeit ist kein kosmisches Thema für den Menschen, sondern Ewigkeit ist die offene Vorsorge für die Zukunft, von der wir nicht wissen, was wir in Zukunft noch alles machen müssen, um die Zukunft zu gestalten. Und so ist das Verhältnis von Endlichkeit und Ewigkeit ein Verhältnis von Existieren und Existenz erzeugen. Und dieses Existenz erzeugen, das ist dann das siebte Zeitexistenzial, die Schöpfung von geistigen und sinnlichen Welten. Wir sind in die Schöpfung von sinnlichen und geistigen Welten gesetzt und können aus dieser Verantwortung, aus dieser Veranlassung, aus diesem Vorfall für die Sorge nicht zurückfallen, können nicht, tun es aber oft doch, indem dann die Reaktion stattfindet, also auch Rückfall in der Religion. Fehler der Demokratie bedeutet immer, dass wir den Rückfall in die Vergangenheit glauben machen zu können, um vor dem Vorfall der Zukunft zu flüchten. Auf das möchte ich Sie an der Stelle wirklich aufmerksam machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Sorge für die Gegenwart führt uns in die Vorsorge für eine Zeit, von der wir die Inhalte nicht kennen. Wir können sie nur für uns erfinden. Und in dem Augenblick, in dem wir das tun, machen wir einen Schritt, also von den symbolischen Formen her gesprochen, von der Sichtbarkeit, von der Sinnlichkeit in die Unsinnlichkeit, in die unsichtbare Welt hinaus. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir das siebte Zeitexistenzial, dass wir die Ordnung der Dinge verlassen und dass wir in die Ordnung der Gedanken eintreten. Die Ordnung der Dinge ist, was Sie sehen. Hier die Stühle, die Häuser, die Autos, die Flugzeuge, Raketen, auch das. Die haben eine Ordnung der Dinge. Aber dieser Ordnung der Dinge steht immer eine zweite Ordnung nicht dagegen, sondern dahinter. Hinter der Ordnung der Dinge steht in der Menschenwelt die Ordnung der Gedanken oder auch die Unordnung der Gedanken. Sie können in der Ordnung der Dinge auch sagen, ich möchte diese Dinge ewig haben. Dann machen Sie die Dinge zum Herrn Ihrer Welt und sich selbst zu Knechten der Dinge. Und dann wird der Stillstand eintreten, dann werden Sie den Stillstand wünschen und dann werden Sie, das ist das achte Zeitexistenzial, aus der Liebe zum Geist und zur Entwicklung in das Vertragsdenken zurückfallen, also aus der Entwicklung von Gedankenstrukturen, die uns besser machen. Man sagt ja in der Familie beispielsweise, ist diese Familie in einer guten Verfassung? Oder in einer schlechten, das können Sie genauso auf die Demokratie sagen oder auf die Religion. Ist die Religion in einer guten oder in einer schlechten Verfassung? Geht sie mit ihrem geistigen Erbe gut oder schlecht um? Die Fehler der Demokratie oder der Demokraten sind dann, dass sie nicht in der Lage sind, in eine gute Verfassung zu kommen, wenn sie die Vergangenheit wiederherstellen wollen. Die gute alte Zeit ist keine Fata Morgana, das ist noch harmlos ausgedrückt. Die gute alte Zeit ist der Irrsinn der Zerstörung der eigenen Zukunft. Und dieser Irrsinn der Zerstörung der eigenen Zukunft ist das neunte Zeitexistenzial, das heißt aus der Sorge und Vorsorge in die Zerstörung von Sorge und Vorsorge zu gehen, also das, was wir im Augenblick mit zerstörerischer Schöpfung verstehen müssen, lernen müssen, was wir bei Trump gesehen haben, was in Putins Russland geschieht oder auch eben in China, dass die Stabilität, die Sehnsucht, in China heißt es die Sehnsucht nach der Harmonie, die harmonische Gesellschaft ist eine Stillstandsgesellschaft und die chinesische Führung sieht ihre Zielsetzung eben nun darin, die Chinesen mit Wohlstand zu versorgen und dadurch von der Freiheit abzubringen. Also dieses neunte Zeitexistenzial Sorge, Vorsorge und Umsorgung geht nur, wenn wir uns in eine gute Verfassung bringen wollen. Und das kann nur funktionieren, wenn wir eine andere Zeitauffassung haben. Wenn wir die Zeit als eine Aufgabe begreifen und die Zeit nicht als Erbschaft von Vergangenheit, die wir wiederherstellen. An der Stelle kommen wir in das Problem der Erfahrung von Vergangenheit zurück. Wir müssen versuchen zu verstehen, was wir mit der Bewegung der Renaissance, und das ist ja eine Bewegung der Erinnerung an kulturelle Vergangenheit, als Erbschaft haben. Und an dieser Stelle gilt es also, auf die Erbschaft zurückzugehen. Und da bin ich auf ein Phänomen gestoßen, das nennt sich in unserer Kulturgeschichte der Fürstenspiegel. Das heißt, wir haben es mit Büchern auch aus der Vergangenheit zu tun, die nicht fürs Volk geschrieben wurden, sondern für die Fürsten. Und in diesem Fürstenspiegel stand ursprünglich immer drin, was der Fürst zu machen hat, damit er das Volk regieren kann. Später ist das dann die Auseinandersetzung mit zwischen Kaiser und Papst geworden. Canossa, also der Gang des Heinrich nach Canossa, die Unterwerfung des Kaisers unter die Regierungsmacht des Papstes und die Verweltlichung der katholischen Religion bis hin zum Verkauf von himmlischen Plätzen. Diese Idee, dass man sich den Himmel kaufen kann, das ist dann die totale Perversion des Christentums geworden in der Ablassgeschichte. In diesen Fürstenspiegel, der erste ist übrigens geschrieben worden von Aristoteles für Alexander den Großen, das war die Politik, da hat er klar machen wollen, wie der Alexander dieses große eroberte Reich zu führen hat. Der zweite oder die zweiten Fürstenspiegel waren religiöse Fürstenspiegel, die von Lehrern der Fürsten geschrieben wurden, bevor die in die politische Macht kam, bevor der junge Prinz geweiht wurde, gesegnet wurde und dann König wurde, gesalbt wurde, da hat er vorher eine Ausbildung gemacht und in dieser Ausbildung wurden ihm die Inhalte der damaligen religiösen Grundauffassung vermittelt. Und diese Inhalte waren im Mittelalter religiös bedingt. Durch die katholische Kirche bis hin dann auch über die Reformation hinaus, das Jesuitentum und so weiter, das hat immer wieder die Herrschenden geführt und gelenkt, dadurch, dass sie ihnen Wissen zur Verfügung gestellt haben. Jetzt kommt die Reformation auf und es werden andere Fürstenspiegel geschrieben. Der erste Fürstenspiegel, der geschrieben wurde, dachte ich im Übrigen, der würde oder wäre von Luther geschrieben worden. Das war ein Fehler. Luther hat zwar einen Fürstenspiegel geschrieben, nämlich an den christlichen Adel deutscher Nation von der christlichen Standesbesserung. Also die sollen durch christliches Denken besser werden. Und dieser Brief ist jetzt nicht an einen an einen einzelnen König geschrieben oder an einen Prinzen, sondern an die adelige Christenheit insgesamt. Das heißt, es kommt das Allgemeine schon da herein und er beginnt dem achtbaren und würdigen Herrn und so weiter, Amsdorf, das ist also da ein besonderer gewesen für ihn, Domherr zu Wittenberg, Gesundheit und Freude, Dr. Martin Luther. Und es beginnt dann so Gnade und Frieden Gottes zuvor und dann wird eben ausgeführt, was der Fürst als christliche Tugenden von sich geben soll, was er erlernen soll, um es dann an sein Volk weiterzugeben. Luther ist tatsächlich nicht der Erste, sondern in einer ganzen Reihe von anderen Humanisten gewesen, die Fürstenspiegel, das heißt Erziehungsbücher, geschrieben haben. Warum Erziehungsbücher? Die sind an den Kathedralen ausgebildet worden. Es hat Universitäten gegeben. Die Universitäten haben im 11. und 12. Jahrhundert angefangen zu existieren. In diesen Universitäten hat sich eine Beamtenschaft entwickelt, die später Regierungsaufgaben übernommen hat. Und diese Beamtenschaft, und das ist jetzt wichtig, hat sich ausgebildet aus dem Schatz des Wissens der Vergangenheit. Aber zum Schatz des Wissens der Vergangenheit hat nicht nur die Bibel gehört, das war so das Grundanliegen der katholischen Kirche, sondern man hat Zugang bekommen zu antiken Schriften, wie über die Araber, über ja, Tunesien, Avicenna, Averroes, aber auch über Cordoba, über Spanien, an das Abendland gekommen sind und dann 1453, als also das Oströmische Reich zusammengebrochen ist, hat es nochmal eine Flut von Humanisten gegeben, die aus Konstantinopel in das westliche Abendland geflohen sind, nach Venedig, nach Florenz, nach St. Gallen und nach Holland und so weiter bis nach England, nach Oxford und Cambridge und haben dort Texte aus dem griechischen und lateinischen Fundus des Abendlandes, also aus dem antiken Athen und aus der antiken griechischen Kultur und aus der römischen Kultur in den Westen gebracht. Und zu denjenigen, die dabei am erfolgreichsten waren, das darf man nicht unterschätzen, es wird oft unterschätzt, war Erasmus von Rotterdam. Wir werden danach über Niccolò Machiavelli sprechen, aber der zeitgleich ist. Aber ich möchte zuerst über Erasmus von Rotterdam sprechen, der eine große Rolle gespielt hat in der Vermittlung von Wissen, von Freiheitswissen, das wir nicht kannten im Westen. Und der sich gegen die Idee stellte, dass das Wissen durch die Kirchen monopolisiert werden darf. Erasmus von Rotterdam, wie Sie ja wissen, war in Holland zu Hause. Holland, Rotterdam war frei von den katholischen Einflüssen und die haben sich also von Spanien auch frei gemacht in einer Revolution und haben die erste nach der Schweiz, die zweite oder nach vielleicht muss man Venedig und die italienischen Städte noch vorher nennen, aber trotzdem als Staatengebilde war die Schweiz das erste und dann kommt Holland, die Vereinigten Niederlande und dort gab es eine Atmosphäre der Freiheit und des freien Denkens und des Zugangs zur Antike, die man eben nun besser verstehen wollte und auch besser verstanden hat. Und hier taucht also dieses Buch auf, Adagia, von Erasmus von Rotterdam. Und das ist eine zunächst nach außen hin gedachte Zusammenstellung von antiken Weisheiten und Sprüchen. Warum ist das mit den Sprüchen so wichtig? Ich werde Ihnen jetzt einige vorlesen, dann werden Sie bemerken, dass Sie die eigentlich alle kennen. Aus einer Mücke einen Elefanten machen. Bis über beide Ohren. Das Hemd ist mir näher als der Rock. Dann Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Das ist übrigens einer seiner Fehler gewesen. Der Krieg, das müsste heißen, der Streit, der Polemos, ist der Vater aller Dinge. Aber auch diesen Satz hat Erasmus von Rotterdam aus dem Fundus des Altertums gerettet. Eile mit Weile. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Eine Schwalbe macht den Sommer nicht. Geld stinkt nicht. Pecunia non olet. Kommt von Vespasian, weil der also eine Steuer auf Toiletten erhoben hat. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich muss darüber schlafen. In Wein ist Wahrheit, in Vino Veritas. In demselben Boot sitzen. In einer anderen Welt. Kleider machen Leute. Und am Ende vielleicht, Schuster, bleib bei deinen Leisten, Schwanengesang. Kennen wir alle. So, was ist der Trick oder was ist das Anliegen von Erasmus von Rotterdam mit diesem nicht Fürstenspiegel, sondern, jetzt halten Sie sich fest, Bürgerspiegel. Der hält den Bürgern den Spiegel vor und den Adeligen seiner Zeit. Und wie macht er das? Indem er sagt, dass die Alten schlau waren, obwohl sie keine Christen waren. Das ist ja der Trick. Der spricht immer von den Heiden, die offensichtlich schlauer und ehrlicher waren als Bürger oder die Adeligen oder auch die Kaiser und vor allem ehrlicher waren als der Papst in Rom. Und das ist natürlich eine große Provokation. Sich an einem Leichnam bereichern. Bei Aristoteles zitiert er da den ersten Satz und kommt dann eben auch auf Vespasian, der noch den Kot besteuert hat und den Nutzen in den Vordergrund stellt. Und dann zitiert er Aristoteles und sagt, er sei angewidert gewesen davon, dass man von Geld leben sollte. Und Wucher sei bei den Alten etwas gewesen, was abscheuungswürdig ist. Zins nehmen haben die Alten verurteilt, aber der Wucherzins ist etwas, was in der Kirche der Christenheit, in der katholischen, zugenommen hat und Monopolgeschäfte auf dem Rücken des Volkes auszutragen, das sei ja wohl im Altertum nicht üblich gewesen, aber jetzt in der Neuzeit, in der zweiten Moderne, muss man jetzt in unserem Fall sagen, da ist es üblich geworden. Und die Alten hätten also die Toten kostenlos beerdigt. Selbst der Abraham hätte angeboten bekommen, dass man ihn begräbt in fremder Erde. Aber im Christentum sei es nun so weit gekommen, heute sei die Raffgier so weit, dass man Gewinn dafür nimmt, wo man beerdigt wird. Und die Fürsten, die bekommen am Altar eine Grabstätte, das sind die Gruften, das, wenn Sie in die Kathedralen und Kirchen gehen, werden Sie überall diese Grabdeckel sehen. Je näher man an den Altar herangerückt wird, desto mehr musste man für diese Grabstätte zahlen. Und die einfachen Leute, die sind draußen in der Kälte und im Nassen beerdigt worden, in der nassen Erde. Also die Ärmsten sind ständig übers Ohr gehauen worden und die Kirche, das hat er dann selber in Bologna erlebt, die Kirche hat überall den Zehnten genommen. Selbst für die Eheschließung musste bezahlt werden. Und die Raffgier sei also so weit gegangen, dass die Beamten der Fürsten jeden Tag sich über neue juristische Schliche ausfindig gemacht haben, um das Volk auszuplündern. Es habe keine Taufe gegeben, für die nicht bezahlt wurde, keine Eheschließung. Und selbst die Hostien mussten bezahlt werden, wenn man am Leib Christi teilnehmen wollten. Am schlimmsten sei natürlich der Ablass gewesen oder zu seiner Zeit. Man konnte sich den Himmel kaufen. Darüber haben wir schon gesprochen, dass also die katholische Kirche zu einer reinen Vertragsreligion wurde. Je höher die Summe war, die bezahlt wurden, desto schöner und besser war angeblich der Platz im Himmel. Mit diesem Verfall der Moral und dann auch mit den Kriegen, die dann ausgerufen wurden im Namen des christlichen Glaubens, war die Renaissance beschäftigt, und es war eine Wiedergeburt des antichristlichen Denkens. Was der Erasmus von Rotterdam eben will, ist, dass er sagt, das christliche Denken besteht darin, dass wir uns an Jesus Botschaft der Liebe erinnern und der Gleichheit der Menschen im, jetzt in meiner Terminologie, im griechischen Denken, ja, dass wir also gleiche Menschen mit gleichen Rechten sind und an dem gemeinsamen Tisch Brot und Wein und so weiter essen und trinken, und dass dieses Symbol auch inhaltlich von dem Erasmus von Rotterdam getragen wurde. Die Liebe ist die wesentliche Botschaft und der Hass und das Geld ist der Antichrist. Jetzt zurück zu dem Thema demokratische Dekadenz. Wenn die Bürger nicht in der Lage sind, sich selbst zu lieben und lieben zu lernen, dann machen sie sich auf einen falschen Weg. Dann gehen sie den Fürsten, den Herren, den Unterdrückern ihrer eigenen Entwicklung in die Falle. Das ist das eigentliche Problem dieser Kulturentwicklung, dass die Renaissance auf halbem Wege stecken geblieben ist, dass sie nicht weitergekommen ist, dass sie sich im Grunde genommen im Kreise gedreht hat. Und das ist sehr, sehr schlecht für unsere Kulturentwicklung gewesen. Aber auch das Erbe der Antike geht weiter und am Ende ist die Demokratie nicht aufzuhalten. Aber es ist trotzdem immer wieder so, dass sie mit großen Rückschlägen konfrontiert ist.